Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Willkommen zum Handball hier in der Sportshow auf meinsportradio.de. War eine Menge los am Wochenende. EHF-Pokal an der Tabellenspitze der Bundesliga hat es Veränderung gegeben und im Abstiegskampf hat sich auch ein bisschen was getan. Und mit dem Abstiegskampf, da fangen wir auch an. Unser Kollege Sebastian Mühlenhof, der war nämlich am Wochenende beim direkten Abstiegsduell zwischen den Lemgoern und den Stuttgartern. Und da ging es am Ende ja mit Unentschieden aus. 24-24 lautete das Ergebnis und Sebastian ist jetzt hier, berichtet uns von diesem Spiel. Hallo Sebastian.
Hallo Malte.
Ja, unentschieden zwischen den beiden Mannschaften. Wem hilft's denn mehr da unten?
Ja, irgendwie hilft's so keinem von beiden. Wenn man sich den Spielverlauf anlauft und man auch mit den Spielern gesprochen hat, war es für die Stuttgarter ein gewonnener Punkt und für die Lemgo eher ein verlorener. Einfach aufgrund der Tatsache, dass Lemgo in der zweiten Halbzeit immer in Front waren, mit 1-2 Toren dort führen konnten, dann vor Schluss mit auch 2 Toren führten und die Entscheidung machen konnten, auf 3 davon zu ziehen und dann mit 2 Minuten auf die Uhr sind sie eigentlich schon der Sieger. Das haben sie leider nicht hingekriegt. Sie haben leider 2 technische Fehler vorne im Angriff gehabt, sodass Stuttgart den Ausgleich machen konnte, damit den Punkt feiern konnte. Das war für sie ganz, ganz wichtig, weil sie so natürlich ein bisschen noch absetzen konnten. Haben noch ein Spiel weniger als alle anderen Mannschaften dort unten. Es war vielleicht ausgerechnet unentschieden. Also es war durchaus im Rahmen der Möglichkeiten, dass man dort unentschieden spielen kann. Für Lemgo halt, wie gesagt, aufgrund des Spielverlaufs vielleicht so ein bisschen der verlorene Punkt. Man hat aber gerade gesehen, dass bei den Lemgoern aufgrund der Ausfälle auf Rückkommen rechts so ein bisschen Durchschlagskraft einfach gefehlt hat. Das ist ja sowohl Rolf Herrmann verletzt als auch Bartok, als auch der junge Dominik Ebner, der das in den letzten Wochen sehr, sehr gut gemacht hat. Da muss dann der Youngster, also aus der zweiten Mannschaft, Philipp Wolicek ran, der in seinem ersten Bundesligaspiel das gut gemacht hat. Aber da merkt man einfach, dass es noch so ein bisschen Unerfahrenheit dabei war, dass es noch nicht so gegen eine Bundesliga-Abwehr zu spielen ist, ist was anderes als in der dritten Liga. Mhm. Deswegen haben das trotzdem die Lemgo gut gemacht, aber es hat dann so ein bisschen noch ein weiterer Schütze aus dem Rückraum gefehlt, um dort entsprechend sich den Sieg zu holen, damit 2 wichtige Punkte im direkten Duell gegen den Abstiegskonkurrenten zu holen.
Du hast die Verletzten angesprochen, da wurde auch auf der Pressekonferenz drüber gesprochen. Florian Kehrmann, der Trainer der Lemgoer, hat über die Ausfälle gesprochen, die ja vor allen Dingen Linkshänder betreffen. Wir hören mal rein.
Ja, das werden wir mal gucken. Also wir sind ja nicht nur mit den 3 verletzten Linkshändern in die Partie gegangen, sondern Jonathan Stebeckner hat die ganze Woche nicht trainieren können mit seinem Knie. Hat sich aber in Dienst der Mannschaft gestellt, das super gemacht. André Kogut kann zurzeit nicht viel trainieren, weil er Ellbogenprobleme hat. Das ist halt so am Ende der Saison. Und jetzt werden wir uns regenerieren und dann werden wir gucken, wer am Samstag wieder auf der Platte steht. Aber wir müssen natürlich, und wir haben uns jetzt auch vorbereitet mit dem Rechtshänder auf halbrechts, aber oft sind die Abläufe natürlich dann nicht so genau drin und wie mit dem Linkshänder. Und das ist dann manchmal taktisch natürlich nicht ganz so einfach. Und deswegen, wir werden uns auch auf Melsungen wieder vorbereiten. Und gegen wen wir danach spielen, das interessiert mich gar nicht. Wir gucken von Spiel zu Spiel. Und jetzt ist Melsung, Stuttgart ist zu Ende. Das werden wir nachbetrachten. Dann werden wir gucken, welche Fehler wir gemacht haben, was wir gut gemacht haben. Und das nehmen wir mit. Und dann ist Melsung, glaube ich, ein ganz anderer Gegner, auch von der Spielweise her und von den Dingen, die wir dann wieder in die Waagschale werfen müssen.
Ja, die Verletzten natürlich eine Hypothek im weiteren Abstiegskampf. Florian Kehrmann hat es gesagt, das nächste Spiel geht dann jetzt gegen Melsung und was danach kommt, das wird er erstmal auf sich zukommen lassen, von Spiel zu Spiel denken. Richtige Taktik da im Abstiegskampf?
Ja, er muss, das ist, glaube ich, die richtige Taktik, dass man wirklich nicht nur auf jedes Spiel konzentrieren kann. Die Spiele, die sie noch haben, sind nicht einfach. Die nächsten 3 sind Spiele, wo man gewinnen kann, wo man aber auch verlieren kann. Sind sie Außenseiter, da können sie als Underdog überraschen. Und ich denke, das ist richtig, dass er jetzt sagt, guck von Spiel zu Spiel, schau, wer fit ist, auf wen ich bauen kann, um dann zu gucken, mit ein bisschen Glück gegen vielleicht Melsung Punkt zu holen oder aber auch gegen Wetzlar und auch Hannover, die noch anstehen. Also ich bin gespannt, wie sie es hinkriegen. Aber ich glaube, die Taktik von Spiel zu Spiel zu schauen ist auf jeden Fall von Florian Kehrmann gewählt.
Und es ist im Abstiegskampf unheimlich eng. Der VfL Gummersbach, der hat mit 30-31 beim eigentlich abgeschlagenen Schlusslicht Coburg verloren. Von daher da wichtige Punkte liegen lassen. Ist als 13. jetzt bei 19-41 Punkten. 2 Zähler Vorsprung haben sie damit auf die Abstiegsränge. Stuttgart 18-40 auf dem 14. Platz. Der Bergische HC steht bei 18-42 Punkten. Siebten, der hat 18-18 gegen Wetzlar gespielt.
Ja, komplett überraschend haben sie sich so stark präsentiert, das muss man ganz klar sagen. Haben auch aufgrund von einem starken Björk Gustafsson im Tor dagegen halten können, gegen eine Wetzlarer Mannschaft, die ja in den letzten Wochen gut gespielt haben, zu anderem ja einen deutlichen Sieg hatten gegen Göpping mit 29-19, die sie aber doch sehr, sehr schwer getan haben. So gerade so zu Ende der zweiten Anfang der zweiten Halbzeit haben sie wirklich enorme Probleme gehabt gegen eine gute Abwehr der belgischen ACs und lagen damit ja nach 40. Minute mit 16-12 zurück, was sehr, sehr überraschend war. Und dann haben sie es aber selbst hingekriegt, die Abwehr hinzustellen, haben es geschafft, 17 Minuten ohne Gegentor zu bleiben. Das ist eine unglaubliche Zeit. Das ist wirklich eine Ewigkeit im Handball, das hinzukriegen. Konnten zwar nur auf 18-16 dann davonziehen, also konnten selbst nur 6 Tore werfen in dieser Zeit, aber haben dazu beigetragen, dass sie ein bisschen sich absetzen konnten, aber dann haben ja der belgische hat sie angefangen, wieder Tore zu werfen, haben dann wieder Fehler gefunden, Lücken gefunden in der Abwehr und dort konnten sie dann auch endlich Benjamin Buric, der auch ein gutes Spiel hatte, überwinden und haben sich im Endeffekt verdient, glaube ich, das Ausgleich geholt, weil sie dann auch zum Ende hin das Tick besser waren, das Tick konsequenter in ihren Aktionen gegen die Wetzlarer, die wirklich ja schon erschreckend schwach gespielt haben. Das muss man, glaube ich, ganz klar so sagen. Gerade offensiv haben sie sich immer wieder von Gustafsson entnerven lassen, haben dort viele Bälle verworfen. Bester Werfer war Philipp Weber, der 4 Tore geworfen hat, und Tobias Hahn auf Seiten der Wetzlarer, während bei den belgischen AC Fabian Gutbord 4 Tore geworfen hat. Aber wenn man sich die Quoten ansieht, Gutbord 4-13, Weber 4-10, Hahn 4-7, also das sind alles keine überragenden Quoten. Da muss man schon sagen, das ist schon überraschend. Aber da war wirklich das Spiel der Tote, das Spiel der Abwehr rein. Und im Endeffekt kann man sagen, das war ein gerechtes Unentschieden, aber aus Wetzlarer Sicht muss man sagen, eigentlich ein unnötiger Punktverlust.
So sieht's aus. Also Lemgo auf 16, dann Balingen-Weilstetten, die sind 17. mit 17-43 Punkten, damit auch in höchster Abstiegsnot, und die haben am Wochenende auch verloren mit 23-33 bei den Rhein-Neckar-Löwen.
Ja, gut, wenig überraschend, denke ich. Also sie haben in Mannheim gespielt bei den Rhein-Neckar-Löwen und da war für die Balinger wenig zu holen. Das hat man gemerkt, sie konnten gut mithalten, so die ersten 15 Minuten. Da haben sie das Spiel ausgeglichen gestalten können, stand 9-7 durch Gutjewal und Sigurdsson. Und nach der Auszeit von Baling haben sie dann so ein bisschen aber das Spiel verloren, so ein bisschen den Faden von einem Angriff, sodass dann ja die Löwen Tor um Tor davonziehen konnten. Und dann bis zur Halbzeit steht dann 18-11. Und das ist dann schon so ein bisschen die Vorentscheidung gewesen. Die haben dann weiter Gas gemacht, konnten dann das erste Mal mit 10 Toren davon, so knapp 40 Minuten, nach knapp 40 Minuten, und konnten dann im Endeffekt das Spiel klar gewonnen. Die Balinger, das muss man sagen, sie haben sich auch opferungsvoll dagegen gestemmt, gegen die Niederlage, weil es ja auch noch darauf ankommen kann, ob die Tordifferenz entscheidend ist am Ende. Deswegen haben sie nochmal rangekommen auf 6 Tore, aber dann haben ja die Löwen kurz mal angezogen, haben dann wieder das 10 Tore Abstand hergestellt und waren einfach die bessere Mannschaft. Sie hatten einen besseren Torhüter, Mikkel Appelgren, der 16 Paraden hatte, eine Quote von 44%, das ist wirklich überragend gewesen, und hatten ihren besten Werfer in Gutjewal und Sigurdsson mit 11 Treffern, 7 Treffern so, und auf Seiten der Balinger waren es Julian Krieg mit 4 und auch Sascha Ilisch, der auch 4 Treffer gemacht hat und dies noch relativ im Rahmen halten konnte. Es hätte mit hier noch höher ausgehen können, aber die Löwen haben aufgrund der nächsten Spiele, die anstehen, so ein bisschen natürlich auch Spieler geschont in der zweiten Halbzeit, weil es gehen auch wichtige Spiele gegen zum Beispiel Flensburg, die anstehen.
Und sie waren dann zunächst mal an den Flensburgern wieder vorbei, waren wieder an der Spitze der Tabelle, aber am Sonntag, da haben die Flensburger dann zurückgeschlagen, die haben gewonnen mit 26-18 gegen den HCR Lang und damit sich wieder an die Spitze der Tabelle gesetzt. Also dieses Kopf-an-Kopf-Rennen, dieses Gigantenrennen da, das bleibt vorne.
Genau, das wird auch, denke ich, bis zum direkten Duell auf jeden Fall bleiben. Dadurch, dass ja die Löwen noch ein Spiel weniger haben, was sie jetzt am Mittwoch haben gegen den TVB Stuttgart, ist es im Moment so, dass sie ja die Flensburg noch vorlegen können. Jetzt natürlich, wenn alles normal läuft und die Löwen gegen Stuttgart gewinnen, sind die Löwen wieder vorne, aber es ist wirklich ein ausgeglichener Kampf vorne. Keiner leistet sich große Fehler, das haben auch die Flensburg nicht getan. Mit Sicherheit in einem schwierigen Spiel gegen eine gute Mannschaft aus Erlangen, die ja die sagen, wirklich sehr, sehr überraschend stark gespielt haben. Sie haben es auch wirklich auch gut gemacht in der ersten Halbzeit, konnten gut mithalten, auch lange mithalten mit dem guten SG Flensburg-Handewitt, die dann so kurz vor Ende durch dieses 12-10 in Vorlage so ein bisschen psychologischen Vorteil für sich entwickeln konnten, auch aufgrund des Doppelschlages, der dort war, und dann mit dem 14-10 direkt nach der Halbzeit weiter ausbauen konnten, ihre Führung. Und dann haben sie dann, ja, wirklich dann früher sich Tor um Tor abgesetzt, Endeffekt haben sie dann mit 26-18 klar gewonnen. Sie hatten ihren besten Werfer, den Rasmus Lauge-Schmidt, der mit 7 Treffern ja wieder alles an sich gerissen hatte, wirklich ein überragender Spieler, der dann auch dazu beigetragen hat, dass die Ballgewinne, die man hatte, und die guten Paraden von Matthias Andersson, 12 Tore, 12 Paraden, insgesamt 40% Quote, dann in Tore ummünzen konnte. Und man muss sagen, das war wirklich ganz, ganz stark wieder gespielt von den Flensburgern, die sich wirklich keine Bürste gegeben haben, sondern wirklich dafür gesorgt haben, dass sie ja verlustpunktfrei in das direkte Duell gehen können gegen die Löwen. Und dann wird es darauf ankommen, wahrscheinlich wer dort gewinnt, wird wahrscheinlich Deutscher Meister werden.
So sollte es wohl am Ende sein. Dann schauen wir noch auf den EHF Cup. Da gab es ja das Finale, beziehungsweise es gab das Final Four am Wochenende und am Ende dann das Finale zwischen Göppingen und den Füchsen Berlin. Und da haben sich die Göppinger mit 30-22 in eigener Halle durchgesetzt und erneut den EHF-Pokal gewonnen.
Genau, sie haben überraschend so ein bisschen, das Turnier gewonnen. Ja. Sie hatten einen schweren Halbfinale gegen Magdeburg, denen sie die erste Niederlage zugefügt haben. Und dann waren sie eigentlich auch nicht unbedingt der Favorit gegen eine gute Mannschaft der Berliner, die ja klar gewonnen hatten im Halbfinale. Aber sie haben das wirklich sehr, sehr stark gespielt. Natürlich hatten sie ja Publikum im Rücken. Und wenn das da ist und du führst mit ein paar Toren, dann pusht sie das nach vorne. Das haben sie wirklich sehr, sehr gut gemacht. Die Hölle Süd hat alles dafür getan, dass sie Göppinger das Spiel gewinnen konnten. Und sie waren auch die bessere Mannschaft, das muss man, glaube ich, so anerkennen. Sie haben ein bisschen gebraucht, um reinzukommen. Ja, da waren die Berliner ein bisschen besser zu Anfang, führten 5-2, haben dann aber so ein bisschen den Faden verloren, haben einen Ausgleich kassiert mit dem 7-7 in der 19. Minute und haben dann waren immer hinten dran, immer nah dran mit 2 Toren im Rückstand, aber konnten nie auf diesen wichtigen Anschlusstreffer einfach rankommen auf ein Tor. Und dann war es in der zweiten Halbzeit dann auch zu fahrig. Sie haben zu viele Fehler sich erlaubt vorne, viel zu viele Bälle weggeworfen, technische Fehler sich erlaubt. Und dann haben die Göppinger das in der zweiten Halbzeit viel, viel besser auch ausgenutzt und konnten dann wirklich Tor um Tor sich absetzen und haben im Endeffekt auch in der Höhe verdient gewonnen, weil sie konzentrierter im Angriff waren, auch in der Abwehr weniger Fehler gemacht hatten, weniger Lücken einfach aufgeboten haben für die Berliner, die einfach dann nicht durchschlagskräftig genug waren, um ja halt davon zu ziehen. Sie hatten auch einen schlechteren Torhüter, die Berliner. Da war Silvaner Peter ein paar Paraden gehabt, aber Primoz Prost war wirklich ein Rückhalt der Göppinger, der dazu beigetragen hat, dass man sich so einen hohen Sieg holen konnte und sich auch zum zweiten Mal in Folge in die EHF-Pokal sichern konnte und das auch verdient. Das muss man ganz klar sagen, wenn man die beiden Spiele nimmt.
Zweiter Mal in Folge und zum 10. Mal seit 2007, dass eine deutsche Mannschaft diesen Pokal in die Höhe recken kann. Die einzige Mannschaft, die dazwischen mal gestört hat, die deutsche Dominanz, war Pikstaket 2014. Die konnten damals den EHF-Pokal gewinnen. Dritter übrigens SC Magdeburg, die haben sich gegen San Rafael im kleinen Finale mit 32-31 durchgesetzt. Viel Handball also am Wochenende, viel zu besprechen gewesen. Hier in der Sportshow auf meinsportradio.de mit unserem Kollegen Sebastian Mühlenhof. Sebastian, dank dir.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo. Hier ist Andreas Thies von der Sendung Chip in Charge, dem Tennis-Talk auf meinsportradio.de. Jeden Montag versorgen Philipp Joubert und ich dich mit den neuesten News aus der Welt des Tennis. Darüber hinaus bieten wir Dailies zu den Grand Slams oder auch Live-Übertragung von ausgewählten Turnieren. Wenn dir gefällt, was du von uns bekommst, freuen wir uns über eine gute Bewertung für Chip in Charge auf iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.